Zirconi-Kaffeepause sitzt heute am Tisch Dr. Florian Stadelbauer, in der Branche auch bekannt als Chief Digital Officer von Commerz Real. Ist schon etwas her, Florian, ein klangvoller Name, nichtsdestotrotz, nachdem du 6 Jahre bei der Commerz Real warst und im Juni 2022 selber gegründet hast, bist du als Geschäftsführer und Gründer von Shape Re und Reliance im Markt aktiv. Du kennst die Branche. Manche kennen dich. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie würde dich beispielsweise dein ehemaliger Mitgründer von Deck 13, einer Softwareunternehmung, die Spiele programmiert hat, heute den Zuhörern vorstellen?
Also erstmal, lieber Andreas, ich freue mich, hier zu sein bei der Kaffeepause, und ich freue mich, die Kekse essen zu dürfen. Wie würde mich Jan beschreiben, mit dem ich damals Deck 13 gegründet habe? Und ich glaube, er würde sagen, dafür muss man Jan kennen. Jan war in dem Entwicklungsunternehmen, das wir gemeinsam gegründet haben, war er für die kreativen Inhalte verantwortlich und ich eher für das Operative, insbesondere, dass wir finanziert waren, um diese Ideen dann umzusetzen, für die Strategie. Und wahrscheinlich würde er sagen, naja, der Florian, der hat damals bei Deck 13 irgendwas mit Excel gemacht, damit wir arbeiten konnten. Und ich glaube, er macht gerade irgendwas mit Excel, damit die Immobilienbranche, Immobilienunternehmen arbeiten können. Ich glaube, das wäre so ungefähr seine Beschreibung. Zumindest wäre es das, was er denken würde.
Jetzt ist Excel ja in der Immobilienwirtschaft ein bisschen im Verruf, auch durch junge, neue Technologien. Was von dem Excel-Thema stimmt denn heute noch?
Naja, also ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass Excel einer der weit verbreitetsten Anwendungen in der Immobilienbranche ist, insbesondere auch kritischen Anwendungen. Viele unserer Kunden, die Kontakt mit uns aufnehmen, machen das, weil sie versuchen, ihr gesamtes Betriebsmodell, ihr Operating-Modell durch Excel-Anwendungen abzudecken, und merken dann allerdings auch, wenn diese Unternehmen, weiß nicht, so 3, 4, 5 Milliarden Euro Immobilienvermögen verwalten, dass die mit Excel absolut an ihre Grenzen kommen, dass die Datenqualitätsprobleme haben, dass sie Schnittstellenprobleme haben, dass sie nicht skalieren können, dass sie nicht automatisieren können, dass die Key Personal Risks haben, weil einzelne Mitarbeiter für Excel-Anwendungen verantwortlich sind, im Zweifelsfall Passwort geschützt, und das Passwort hat nur der Fondsmanager, der das Excel-Modell halt aufgesetzt hat, und dass das zu einer professionellen und zu einer Branche, die halt gerade nicht auf dem Höhepunkt ist, sondern sich aus einem Tal rauskämpft, dass diese Art von Reibungsverlusten aufgrund fehlender Investitionen in das Operating-Modell, dass sie sich keiner mehr leisten kann. Und insofern ist unser Mantra ganz klar, dass wir vor allem aus den wiederkehrenden Prozessen in Immobilienunternehmen Excel konsequent eliminieren. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass wir immer mal wieder auch mit Excel arbeiten, weil am Ende ist es natürlich ein wunderbares Tool.
Du bist also der Excel-Killer der Immobilienwirtschaft mit Shape Re und Reliance?
Naja, also das ist vielleicht, also so haben wir es vielleicht noch gar nie gesehen, aber es ist nicht ganz falsch. Häufig, wenn Kunden mit uns in Kontakt treten, dann sind erstmal Ideen der Kunden, die im Raum stehen, die in eine Richtung gehen, Wir brauchen eine App, wir brauchen KI, wir wollen digitalisieren, auch so ganz abstrakt, ohne dass, glaube ich, ganz klar ist, was damit eigentlich gemeint ist. Und wenn wir uns die Unternehmen anschauen und anfangen zu arbeiten, dann liegt der Fokus typischerweise erstmal auf den digitalen Hausaufgaben. Und die digitalen Hausaufgaben, das bedeutet halt, dass ich zum einen darauf achten muss, wie ist denn meine tatsächliche Datenqualität, also weg von auch Storytelling, die Daten sind ganz schlecht, die Daten sind ganz gut, sondern einen klaren, transparenten Blick drauf haben und aber auch weg von selbst gestrickten Anwendungen für Kernprozesse, die ich im Zweifelsfall halt nicht automatisieren kann, wo ich keine Schnittstellen zu Property Manager und Property Management Systemen aufbauen kann, wo ich an meine Service KVG keine automatisierten Daten liefern kann für die entsprechenden Reports. Wenn ich nicht die richtigen Werkzeuge einsetze und entsprechend mit Excel arbeite, wo ich das nur durch Manpower ausgleichen kann. Und ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei, dass Menschen bereit sind, aber dass man sich das auch leisten kann, die technologischen Versäumnisse durch Menschen auszugleichen. Dafür ist die Immobilienbranche im falschen Zyklus. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich Excel-Anwendungen bei unseren Kunden eliminieren.
Das heißt, du klopfst bei denen an die Tür und sagst, guten Tag, ich bin der Sensemann und bin gekommen, um Excel abzuholen.
Ja, Gott sei Dank ist es in der Regel insofern ein bisschen anders, dass die Kunden, also immer mal wieder, möchte ich sagen, an unsere Tür klopfen und sagen, wir merken, wir haben hier ein Problem. Und wir haben gehört, dass ihr mit eurer Erfahrung bei den Problemen helfen könnt. Und das gilt für Shape. Das sind typischerweise Probleme, die genau in diesem Operating-Modell liegen. Und damit aber für das Geschäftsmodell, für das Business-Modell überhaupt erstmal dann auch wieder das Benzin eigentlich zur Verfügung steht, um dann auch weiter entsprechend wachsen zu können. Das ist sozusagen auf der Shape-Seite der Fall. Auf der Reliance-Seite helfen wir Unternehmen ja ein bisschen anders. Da beschäftigen wir uns ja weniger mit dem Kern-Operating-Modell, sondern da haben Immobilienunternehmen die Herausforderung, dass sie bei einem schon signifikanten Immobilienvermögen, fängt vielleicht so bei 750 Millionen, 1 Milliarde Euro bewirtschaftetes Vermögen an, häufig keine klare Vorstellung und keinen klaren Weg haben, wie sie die Werte des Immobilienvermögens sichern können und auch steigern können, weil die Zeiten, dass Immobilien halt einfach aufgrund des Marktzyklus an Wert gewinnen, die sind halt aktuell auch nicht so stark, wie sie vielleicht vor 4, 5 Jahren waren. Und, schlimmes Wort, dieses aktive Asset Management auf einmal so eine hervorragende Rolle spielt, also sich mit der Immobilie auseinanderzusetzen. Aber wenn man 100 Immobilien hat, dann ist halt super schwierig zu sagen, wo fange ich eigentlich an, wie cluster ich eigentlich mein Portfolio, was sind die einzelnen Strategien, wie komme ich in die Umsetzung, und da bieten wir auf der Reliance-Seite entgegen der Beratung bei Shape, bieten wir ein Produkt an, das unterschiedliche Technologiekomponenten zusammen zu einem Paket schnürt, um Immobilienunternehmen auch bei dieser Herausforderung auf der Portfolio-Ebene zu helfen.
Du hast Benzin benutzt, ich möchte mal gerne die Metapher weiterspinnen. Wenn ich das richtig verstanden habe, was du uns jetzt geschildert hast, ein Asset Manager hat großes Vermögen und jedes Asset füllt im Grunde Treibstoff in den gleichen Tank. Und aus diesem Tank gehen wieder Leitungen ab in das einzelne Asset, damit dort der Motor läuft. der Motor des Ertrags. Und ihr schaut, wo ist in dieser Leitung ein Hahn, der nur halb aufgedreht ist und dafür sorgt, dass der Motor nicht auf voller Drehzahl läuft, sondern nur so halb. Und wie drehe ich den Hahn wieder auf? Sind da mehrere Hähne in der Leitung? Also wie gucke ich, dass der Treibstoff, der in die Immobilie läuft, das eigene Geld, möglichst so durch die Leitung kommt, dass der Motor hochtourig läuft und richtig Umdrehungen macht?
Ja, also wie das mit so Metaphern ist, irgendwann wird es ein bisschen schwierig. Aber ist vielleicht nicht ganz falsch. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders trotzdem nochmal beschreiben. Vielleicht ist es eher so, wer sich noch daran erinnert, meine Familie gehörte dazu. In den 80er Jahren hatte Audi ein großes Problem, dass nämlich die Autos durchgerostet sind. Und zwar deren Flaggschiffe, glaube ich. Also ich glaube, das waren damals, weiß nicht, ob das schon Audi 80 war das, glaube ich, oder Audi 100. So, das waren so, die sind einfach durchgerostet. Das insbesondere, wenn man sagen, nicht sorgsam mit dem entsprechenden Fahrzeug umgegangen ist. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Immobilien in den letzten Jahren einfach passiert, dass einfach nicht ausreichend in die Sanierung investiert wurde und damit, genauso wie bei einem rostenden Auto, besondere Wertverluste stattfinden. Und das ist, wenn ich ein Auto habe, auch wahrscheinlich relativ einfach rauszufinden, wie ich tatsächlich ansetze und ne, die Automobilindustrie zu vergleichen mit der Immobilienindustrie ist sowieso schwierig, ne, weil wir haben ja kein standardisiertes Produkt, das ist ja nichts Neues, wahrscheinlich auch hier 100 Mal schon in einem Podcast gesagt worden, dass jedes Objekt anders ist. Und damit ist es für Immobilienunternehmen, die eine Reihe von Objekten haben, sehr schwer, effiziente Wege zu finden hinsichtlich der ersten Frage, welche Objekte in meiner Immobilie muss ich mir eigentlich anschauen? Ne, wenn ich 100 habe, kann ich nicht alle 100 in die Transformation bringen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich die Objekte ausgewählt habe, wie kann ich entsprechende Strategien, also Sanierungsfahrpläne für die entwickeln? Und als Drittes, wenn ich diese Sanierungsfahrpläne habe, wie kann ich diese Sanierungsfahrpläne denn in die Umsetzung auch bringen? Und was wir bei Reliance anbieten, sind Lösungen, die uns ermöglichen, genau das zu tun und stehen damit in Wettbewerben, mit einem Wettbewerb mit klassischen Ingenieurbüros, die natürlich auch helfen, diese Fragen zu stellen und zu beantworten. Allerdings natürlich mit einem hochmanuellen und damit sehr kostenintensiven Ansatz. Heißt, wenn ich ein Ingenieurbüro beauftrage, eine Immobilie zu untersuchen, einen Sanierungsfahrplan zu erstellen, dann kostet das einen Immobilienasset-Manager so zwischen 10.000 und 15.000 Euro, um dann 60 Seiten Papier zu bekommen. Und umsetzen muss ich es dann trotzdem alles selber. Ich lerne nichts aus dem Prozess. Die 60 Seiten Papier kann ich vielleicht noch verstehen, aber wenn ich das mit 10 Assets mache, dann habe ich schon 600 Seiten Papier und mit 100 Assets kann ich schon gar nicht mehr machen. Das ist nicht mehr handelbar. Und durch unsere technologischen Ansätze können wir das gleiche Ergebnis erzielen bei deutlich geringeren Kosten, allerdings noch bei einer deutlich höheren Qualität, weil wir in der Immobilie jeden Tag drin sind, weil wir die Immobilie mit anbinden und dadurch ein besseres Verständnis der Immobilie haben, was einen Sanierungsfahrplan angeht und das dann auch noch direkt in die Umsetzung überleiten können. Und das versuchen wir bei Reliance anzubieten.
Ist das in beiden Fällen nicht so, dass das Wissen um die Maßnahmen, um das, was ich tun muss in der Immobilie, außerhalb des Asset Managers liegt, im Ingenieurbüro bei den Ingenieuren, die das Gutachten schreiben, die 60 Seiten Papier füllen, bei Reliance eben bei euch, weil ihr die Lösungen oder die Daten so miteinander verknüpft, dass am Ende der Sanierungsfahrplan bei rauskommt und der Lerneffekt im Unternehmen beim Asset Manager gar nicht so groß ist?
Ja, das würde ich schon anders sehen. Weil wir bieten ja keine Beratungsleistung an, sondern wir bieten Technologie an, dass diese Informationen dahin kommen, wo sie hingehören, und zwar dann ins Asset Management, sowohl auf die kaufmännische als auch auf die technische Seite. Und Damit lösen wir auch das Problem, dass Daten innerhalb der Wertschöpfungsstufen verteilt sind. Das Asset Management hat einen Teil, das Property Management hat einen anderen Teil, das Facility Management hat wiederum einen anderen Teil. Der Investor verlangt, dass eigentlich alles beim Asset Management ist, und wir helfen auch den Asset Manager, dass er da zumindest für den Teil, der für die Sanierungsfahrpläne, also sprich dann auch für die CapEx-Planung und dann auch für die Umsetzung der CapEx-Pläne, dass diese Informationen da an einen Punkt kommen. Und damit ist es natürlich auch ein erster Schritt in die Digitalisierung rein und aber auch die Souveränität, die der Asset Manager dann auch wieder zurückgewinnt.
Der erste Schritt in die Digitalisierung, ist das dann auch der erste Schritt weg aus diesen klassischen Tools, die wir ganz am Anfang schon mal hatten, Excel? Ihr sortiert euren Kunden im Grunde das, was ihr an Daten generiert, portioniert das für die einzelnen Fachbereiche Asset Management, Property Management, Facility Management und stellt all denen auch die richtigen Daten zur Verfügung, damit sie den Sanierungsfahrplan umsetzen können. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, das ist richtig verstanden. Und dennoch müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Vorhin einführend haben wir vor allem über Shape gesprochen, eine klassische Beratung. Und da ist es tatsächlich so, dass wir Technologie einführen, beispielsweise Asset- und Portfolio-Management-Systeme, die Immobilien-Asset-Managern helfen, Daten konsolidiert zusammen zu haben. Denn Immobilien-Asset- und Portfolio-Management ist im Kern nichts anderes als ein Data Warehouse, wo diese Daten drin sind. Wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen, dass alle Dokumente noch an einen Platz kommen, das entsprechend anbinden und prozessual verknüpfen zu den Property Managern, dann ist das genau der Fall, so wie du es gerade beschrieben hast. Das ist unser Beratungscase. Da geht es um das Operating-Modell eines Immobilienunternehmens. Das, was ich dann oder über was wir dann im zweiten Schritt gesprochen haben, das ist ein bisschen anderer Case, deswegen sagen, ist es vielleicht Ticken ähnlich, aber trotzdem ein anderes Produkt, deswegen haben wir auch zwei getrennte Firmen dafür gegründet. Da geht es jetzt eigentlich nicht im Kern auch diese Struktur aufzubauen, um Excel zu eliminieren, um das Geschäftsmodell nach vorne zu bringen, sondern im Kern geht es darum, wie kann Werterhalt und Wertsteigerung im Immobilienportfolio erreicht werden. Und dafür haben wir die Technologielösung. Das ist auch ein Schritt in die Digitalisierung, aber und der Zweck ist am Ende der gleiche. Ne? Es geht darum, dass das Unternehmen das Geschäft besser durchführen kann und davon profitieren kann. Insofern ist der Zweck auch das gleiche, aber es sind schon zwei unterschiedliche Ansätze. Ein Produktthema auf der Reliance-Seite, wo es, wie gesagt, um die Transformation von Immobilienvermögen geht, im Vergleich zu einem Beratungsansatz auf der Shape-Seite, wo es um die digitale Transformation des Operating und im Zweifelsfall auch des Geschäftsmodells geht. Das sind einfach zwei unterschiedliche Cases und da sind viele Ähnlichkeiten und Parallelen drin und trotzdem sind es zwei unterschiedliche Themen, deswegen auch zwei unterschiedliche Unternehmen.
Jetzt kommst du in deinen Beratertätigkeiten oder aber auch in Produkttätigkeiten bei Reliance in die Maschinenräume der Asset Manager. Was erlebst du da noch? Ist es tatsächlich so wie zu Beginn dieses PropTech-Hypes 2014, dass da wirklich noch Excel-Listen sind, die ihr durchforsten müsst, dass Dinge noch manuell passieren, dass Rechnungen noch eingescannt werden und in Papierform ankommen? Also wie würdest du da den Status quo beschreiben?
Also ich würde nach wie vor sind viele unserer Kunden vor allem in der Phase, wo sie uns das erstmalig ansprechen, was die digitale Reife angeht, nicht sonderlich stark aufgestellt. Das hat viel mit der Struktur des Unternehmens zu tun. Wir beraten typischerweise Immobilien-Asset-Manager, die in diesem AOM-Bereich so zwischen 1 und 5, zwischen 1 und 10 Milliarden Euro liegen. Und die haben bestimmte Kennzeichen. Und einer dieser Kennzeichen ist, dass sie typischerweise keine eigene keinen eigenen Digitalbereich und keine eigene IT haben. Und wenn sie eigene IT haben, dann sind das Verantwortliche für die Exchange-Infrastruktur, damit Notebooks und Computer ausgegeben werden können, damit der SharePoint eingerichtet wird und damit Kollegen, die eine relativ geringe Domänenkompetenz hinsichtlich der Immobilienbranche haben. Und das führt dazu, dass die Anwendungssystemlandschaft meistens relativ simpel ist. Und bei Unternehmen, die auch in den Jahren zuvor, wie wir das vorhin auch schon skizziert haben, einfach stark gewachsen sind, wo das AOM-Vermögen einfach sehr schnell zugenommen hat, konnten die das immer durch Mitarbeiter entsprechend ausgleichen. Und es gab auch keine richtige Notwendigkeit, digitale Lösungen einzusetzen, die helfen, durch die Vermeidung von Systemen und Medienbrüchen zu automatisieren, die sicherstellen, dass die Daten in einer entsprechenden Qualität vorhanden sind, dass die Daten auch nutzbar sind. Das spielt ja insbesondere, wenn wir jetzt über das KI-Thema sprechen, also im Zweifelsfall hier im Gespräch, aber ne, mit unseren Kunden halt auch häufig. Das ist halt super schwierig einzusetzen, wenn ich eine solche Excel-Systemlandschaft bei mir habe. Aber das ist das, was wir tatsächlich vortreffen. Wir treffen vor, dass Dokumente und die Immobilie ist halt, sagen wir, können die Dokumente und die Daten nicht voneinander trennen. Wir müssen mit Dokumenten leben, die im Zweifelsfall relevant sind. Schriftformerfordernis, sofern es noch vorhanden ist, ist da so ein ganz wesentlicher Teil. Wir erleben, dass die Dokumente natürlich auf SharePoints liegen, wo unterschiedliche Bereiche, das Fondsmanagement, ein eigenes Dokumentenmanagement auf dem SharePoint hat, also sprich eine Ordnerstruktur, das Asset Management ein eigenes, das Property Management im Zweifelsfall auch noch ein eigenes und man sagen, sich helfen muss, wo sind eigentlich meine Dokumente in Anlegerausschusssitzungen, dann die entsprechenden Produktverantwortlichen sitzen und eigentlich gar nicht die richtige Übersicht haben, was in ihren Immobilien passiert, weil die entsprechende Datengrundlage dafür fehlt. Und das ist schon etwas, was wir antreffen und was Immobilienunternehmen schon hindert und was auch Investoren zunehmend nicht mehr akzeptieren.
Das heißt, bei euren Kunden schlagen gerade zwei Themen massiv auf. Auf der einen Seite, dass sie Prozesse und Infrastruktur haben, die dem State of the Art nicht mehr entsprechen. Das hast du ja gerade gesagt. Ich habe ein Dokument in drei unterschiedlichen SharePoints liegen. Ist anno dazu mal, so 80er Jahre würde ich sagen.
Und ja, da gibt es kein SharePoint oder vielleicht schon, aber ja, da lag es halt auf dem Server oder in der Verzeichnisstruktur. Ja, am Ende ist das Gleiche.
Brachte der Kollege es noch auf dem USB-Stick mit. Ja. Und jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz dazu.
Ja.
Also es sind ja zwei Dinge, die jetzt massiv einschlagen, oder nicht?
Ja, und die künstliche Intelligenz ist insofern ein Treiber, weil was zumindest, wenn unserer Erfahrung nach, wenn wir mit Verantwortlichen aus der Immobilienbranche sprechen, dass die den Wunsch haben, KI-Anwendungen einzusetzen und wir nennen das so im Berater-Neudeutsch so den Wunsch nach einem AI-Productivity-Leap, also so einen Produktivitäts- Sprung aufgrund von künstlicher Intelligenz. Und der Wunsch ist typischerweise, bevor Sie mit uns oder auch anderen ins Gespräch gehen, nach schnellen Lösungen. Also so, ich muss jetzt eigentlich meine Aufräumarbeit gar nicht tun, weil das macht ja jetzt alles die künstliche Intelligenz für mich.
Das heißt, das ist konkret der Anspruch, baue mir mal ein Sprachmodell und dann frage ich, was ist gerade in der Immobilie XY los, wie stehen wir da hinsichtlich?
Das ist sozusagen der Use Case, der eigentlich immer genannt wird. Ich möchte mit meiner Immobilie reden. Das ist sozusagen, es gibt viele Meetings, in denen ich mich insbesondere im Beginn einer Reise mit Kunden befinde, wo genau der Immobilienverantwortliche diesen Wunsch äußert. Und was aber doch allen relativ schnell klar wird, ist, dass die künstliche Intelligenz natürlich auch Schwierigkeiten hat, in dem Moment, wenn Daten nicht zentral zur Verfügung stehen, sondern in einzelnen Fragmentteilen über die gesamte Wertschöpfungskette verteilt ist. Und damit kann künstliche Intelligenz nicht gut umgehen. Ich kann natürlich schon ein Excel-Modell einer Intelligenz geben und kann dann im Zweifelsfall Aussagen über ein einzelnes Modell zu bekommen. Aber natürlich, wenn ich mir sagen, die Gesamtheit einer Immobilie anschaue, hinsichtlich der Modelle auf der Objektebene, auf der Portfolioebene, der Dokumentebene, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, dann fällt es halt sehr schwer, diesen gesamthaften Überblick zu bekommen. Und wenn das Immobilienunternehmen aber sich dann mit den digitalen Hausaufgaben beschäftigt, also sprich, mal im ersten Schritt ganz simpel und ehrlich gesagt, wie wir es auch schon in der Branche, so aus der Digitalisierungsseite, seit wahrscheinlich über 10 Jahren auch schon diskutieren, dass Daten irgendwo zentral zusammenkommen, dass Dokumente irgendwo zentral zusammenkommen, dann ist es viel einfacher, darauf KI aufzusetzen und zu sinnvollen Aussagen zu kommen. Und das war sozusagen hier relativ untechnisch und einfach so erklärt. Plus, dass sich sogar Effekte auch dazu ergeben, die mit der KI überhaupt nichts zu tun haben. Ne, weil das ist das, was wir auch bei unseren Kunden immer wieder erleben, dass Daten händisch in Excel-Listen eingetragen werden, dass das Öffnen von Excel-Listen so lange dauert, dass man ins Büro geht, die Excel öffnet, sich den Kaffee holt und zurückkommt und dann noch ein bisschen an seinem Rechner wartet, bis man anfangen kann zu arbeiten. Dass Reports immer und wieder rausgegeben werden, weil sie händisch halt angepasst werden. Und das kann sich halt niemand mehr leisten. Und durch diese Technologieeinführung kann es helfen, diese Art von manuellen Schritten und Hindernissen deutlich zu reduzieren.
Und was ist deiner Beobachtung nach der wirkliche Gamechanger an KI, wenn es doch im Grunde nur darum geht, bestimmte Dinge zu automatisieren?
Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, dass es nur um Automatisierung geht.
Ja, oder effizienter zu machen.
Also effizient ist ja so ein Kofferbegriff, ne? Passt ja alles rein. Aber ich hatte ja vorhin auch schon ein paar Kofferbegriffe. Automatisieren ist ja am Ende auch nur einer und skalieren ist ja der Allerschlimmste von allen. Dass es auch sowieso eine große Hilfe ist, sich von auch diesen abstrakten, man automatisiert, man digitalisiert, wie auch immer, zu lösen und sagen mal ganz konkret, also sagen, was ist denn eigentlich die konkrete Aufgabe oder auch im Beraterdeutsch, was ist denn wirklich der Use Case, für was ich Technologie nutzen kann und wo kann ich Dinge auf einmal auch anders machen, dass mein Prozess auch im Zweifelsfall anders läuft, weil ich mir anders helfen kann. Viele Entwicklungen, die wir gerade sehen, und ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, dass das so viele gerade parallel sind, aber wir kennen sowohl auf der PropTech-Seite als auch auf der klassischen Immobilienunternehmen-Seite einige Initiativen, die sich gerade mit dem Auslesen von Immobilienexposés beschäftigen und auf der anderen Seite mit dem Auslesen von Mietvertragsdaten. Es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, dass jetzt jedes Unternehmen anfängt, eigene Technologie zu entwickeln, Dienstleister zu beauftragen. Das erinnert mich so ein bisschen an die, weiß nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo auch IT das erste Mal in Unternehmen gekommen ist und sich jedes Unternehmen auch über Systemhäuser eigene Anwendungen hat bauen lassen. Und das ist kein cleverer, glaube ich, kein wahnsinnig cleveres Vorgehen, weil
na gut, die Anwendung, damals gab es noch keine Alternativen.
Ne? Da gab es keine,
und das ist ja jetzt ähnlich.
Keine Standardanwendungssysteme, Praxisdaten kennen wir einige Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Aber zu deiner Kernfrage, unabhängig davon, ob das sinnvoll ist, das selber zu entwickeln oder auf Standardanwendungen zu setzen, würde ich sagen, natürlich sind da besondere Geschwindigkeitseffekte und im Zweifelsfall auch Qualitätseffekte. Und die führen natürlich schon zu einer Automatisierung und die führen aber auch dazu, dass Aufgabenstellungen, die Analysten und Junioren durchgeführt haben bisher, dass die im Zweifelsfall auch zukünftig dann wegfallen. Was übrigens eine spannende andere Frage ist, die ich vor ein paar Tagen mit einer Personalverantwortlichen, Vorständin aus der Immobilienbranche diskutiert habe, wie ändert sich eigentlich das Anforderungsprofil von Mitarbeitern, wenn wir davon ausgehen, dass über künstliche Intelligenz typische Junior- und Analystentätigkeiten, die ja so den Einstieg in der Immobilienbranche bilden, wenn die durch künstliche Intelligenz wegfallen, was bedeutet das eigentlich? Also ne, für das Anforderungsprofil brauche ich dann andere Leute, wenn ich die nicht habe, wie kann ich denn eigentlich diese klassische Entwicklung haben von Junior zum Intermediate, vom Intermediate zum Senior, weil die Seniors, die fallen ja nicht vom Himmel, insbesondere wenn Unternehmen da aufhören, solche Stellen weiter zu besetzen. Und es ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage, wie sich dieser ganze Kosmos ändert.
Die Frage ist also in der Tat spannend, wie steigt künftig jemand in die Branche ein? Einsteigen ist, um jetzt nochmal eine Brücke zu schlagen, auch ein ganz gutes Stichwort, Florian. Du bist auch eingestiegen und zwar als Advisor bei jüngeren Unternehmen. Eines davon beispielsweise ist Carré Mobility.
Ja.
Was hat für dich den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, ich engagiere mich jetzt noch als Berater und nehme vielleicht junge Unternehmen mit meiner Erfahrung an die Hand? Also, was hat im Falle zum Beispiel von Carré für dich den Ausschlag gegeben, dich zu engagieren?
Ja, also ich würde mir wünschen zu sagen, dass ich ein total altruistischer Mensch bin und dass ich junge Menschen inspirieren will. Und ich hoffe, es ist auch ein bisschen so. Tatsächlich gehört aber zur vollen Transparenz auch dazu, dass auch ein Teil der Unternehmen, die wir oder ich auch als Advisor begleite, auch investiert bin und mir natürlich auch wünsche, dass das für alle Beteiligten auch zu wirtschaftlichen Erfolgen führt. Aber jetzt mal wirklich beiseite auch das Thema, was ich glaube, es hat viel auch mit mir und meiner Erfahrung, und zwar jetzt nicht hinsichtlich der Kompetenz, sondern wie ich auch selber unternehmerisch tätig war. Ich habe mein erstes Unternehmen während des Zivildienstes damals noch gegründet, das besagte Videospielunternehmen. Und ich hatte das Glück, auch damals in einer Branche tätig zu sein, die sehr stark von einer wie man so schön sagt, Give-First-Mentalität geprägt ist. Und das bedeutet, dass wenn Fragen und Probleme bestanden, dass sich eigentlich immer jemand gefunden hat aus der Branche, dem man davon berichten konnte und der irgendwie versucht hat, da zu helfen. Und es hat manchmal geklappt und manchmal nicht geklappt, aber wie das halt so im Leben ist. Und ich glaube, ich bin einfach stark davon geprägt und dann vielleicht auch oder sehr hoffentlich ohne einen Hintergedanken, dass es einfach Freude bereitet,
Wissen und Erfahrung weiterzugeben.
Weiterzugeben und anderen Menschen zu helfen. Und dass das etwas ist, und das ist ein Spruch, den ich von meiner Frau kenne, der heißt, Teaching is learning twice. Mhm. Dadurch, dass man sich mit Themen auseinandersetzt und Fragen gestellt wird, ich lerne da, also ich profitiere da selber sehr stark von, dass ich gezwungen bin, Dinge zu formulieren und mich nicht mit abstrakten, auch hier wieder Effizienz und Skalierung, irgendwie Kofferbegriffen, mich da aus der Affäre ziehen kann, sondern Unternehmen wie Carré, bei deren Aufbau mit meiner Erfahrung helfen kann, aber damit auch selber nochmal formuliere, was glaube ich denn wirklich, was hilfreich ist und das dann auch so konkret, dass es dann im Zweifelsfall einzusetzen ist.
Kommen wir damit auch zur letzten Frage. Was empfiehlst du denn jungen Unternehmen, die jetzt in den Markt eintreten?
Na, das kann ich so leicht zu beantworten, vor allem das so auf den Punkt zu bekommen. Aber ich würde sagen, also meine Erfahrung in meinem gesamten Leben ist, bei all dem, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist nicht darauf zu achten, wo kann ich den meisten, wo vermute ich den meisten wirtschaftlichen Erfolg, sondern ich habe in meinem Leben immer das gemacht, wovon ich am meisten überzeugt war. Also wo habe ich das Gefühl gehabt, habe ich am meisten vor allem Freude daran. Und die Philosophie, die dahinter steht, ist der feste Glaube daran, dass man bei den Dingen, an denen man Freude hat, wirklich, wirklich gut drin wird. Und dass, wenn man wirklich gut drin wird, dass andere Menschen bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und im Zweifelsfall, wenn es Softwareprodukte sind, für diese Software zu bezahlen. Das gilt für Videospiele, genauso wie es für eine Softwarelösung gilt, die Immobilienunternehmen bei ihrer Transformation der Portfolien hilft. Und das gilt aber genauso, sich mit den Möglichkeiten der Technologie im Sinne der Digitalisierung auseinanderzusetzen, was für mich einfach ein super spannendes Umfeld ist, an dem ich persönlich einfach viel Freude habe. Und ich glaube, das ist der Kern, was ich allen empfehlen würde, darauf zu hören, wo das Herz sozusagen wirklich anfängt zu klopfen, die Augen anfangen zu strahlen und auf diese Pferde zu setzen und das weiterzutreiben. Und deswegen ist das ein super abstrakter Hinweis. Das hat auch mit der Immobilienbranche nichts zu tun. Das gilt im Kern für alles. Das versuche ich meinen Kindern mitzugeben, das versuche ich natürlich auch allen, mit denen ich in der Branche darüber spreche, den Startups mitzugeben. Aber diese Einstellung zu haben und das Ganze muss ja auch ein bisschen länger halten. Ne? Also man muss sich ja dann auch überlegen, ob man in 10 Jahren noch Lust hat, das zu machen und sich dann mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und umso mehr macht es Sinn, das mit Dingen zu tun, wo man mehr Freude dran hat. Und ich glaube, das wäre das Erste. Und wenn man dann noch mutig ist, die Dinge zu tun, also das, wo man Freude hat dran und dann noch mutig sein, dann wird man auch erfolgreich sein. Und das sehen wir bei Carré, das sehen wir bei anderen Themen, das sehen wir bei unseren eigenen Themen. Und das würde ich jedem so mitgeben.